ARD. Die schwarze Bohnenlaus ist da. Sie hat nun doch unsere dicken Bohnen entdeckt in unserem Gemüsebeet beim NDR in Hannover. Aber die Pflanzen sind immerhin schon kräftig genug. Da werden die Läuse jetzt keinen großen Schaden mehr anrichten. Und auch sonst sieht es bisher ganz gut aus hier. Aber zugegeben, wir haben ja auch noch nicht alles gepflanzt.
Ja, das stimmt. Und genau das machen wir heute nämlich. Es ist ja schon unser drittes Jahr mit den beiden Beeten hier. Wir haben ja schon Kartoffeln angepflanzt in den vergangenen Jahren, Tomaten, Zucchini, Salat und. Also, aber alles eben eher so klassische Varianten. Deshalb wollen wir dieses Mal auch ein paar außergewöhnliche Sorten pflanzen, damit auch wieder neue Ideen für euch mit dabei sind.
Nur jetzt schon mal ein kleiner Teaser. Eine mexikanische Mini-Gurke wird dabei sein und ein gelbes Birnchen.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Ja, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Jede Woche gibt es ja eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sind zwei Teams, Thomas und Samir und eben heute Martina und Ralf. Und wir haben gemeinsam ein Ziel, nämlich euch mit jeder Menge Tipps und Ideen rund ums Gärtnern zu versorgen.
Und wir freuen uns natürlich sehr, dass unsere Gartenexpertin und Diplombiologin Claudia Heger wieder mit dabei ist, wie immer, wenn es bei uns um die Beete geht. Hallo Claudia.
Hallo ihr zwei.
Ja, bevor wir aber gleich zu unseren exotischen Pflanzen kommen, schauen wir mal kurz, welchen Fortschritt wir schon in den Beeten haben. Also was ist aus dem geworden, was wir hier vor einiger Zeit schon gepflanzt haben? Vielleicht fangen wir mal mit den Erbsen an, Martina.
Erbsen zählen, super Idee. Ja, die wachsen, gedeihen und blühen so langsam. Wir haben schon gehört, wir müssen sie ein bisschen hochbinden, damit sie uns hier sich nicht bald ins Beet legen. Und Claudia zeigt uns eine erste Hülse, also es geht voran. Dann, wir haben schon Radieschen geerntet. Und zwar richtig, richtig dicke. Ich habe original noch nie so dicke Radieschen gesehen. Aber ich habe schon auch gehört, es liegt nicht an unserem wunderbaren Boden, sondern an der Sorte. Die werden einfach ziemlich dick. Und sie sind richtig scharf. Also ich freue mich schon, jetzt noch die letzten Radieschen hier essen zu können. Was haben wir noch? Die Petersilie fängt so langsam an zu blühen. So langsam ist Vorsicht geboten. Noch können wir ein bisschen was davon essen. Aber demnächst ist Schluss, weil dann wird sie giftig. Unsere Erdbeeren tragen wie Bolle. Da sind so viele grüne Früchte dran. Habe ich noch nie gesehen hier in den Beeten. Also die waren ja letztes Jahr schon ganz gut unterwegs und wir haben jetzt ja wieder welche gepflanzt. Und die, die jetzt im zweiten Jahr sind, tragen ja richtig, richtig gut. Also ich hoffe, da kommt jetzt nichts mehr dazwischen. Dann haben wir eine richtig gute Erdbeerernte hier in den Beeten.
Ja, und das ist auch die Sorte Malvina. Die habe ich auch erst durch Claudia kennengelernt. Also ne, die war mir vorher gar kein Begriff.
Genau, und wir haben letztes Jahr, weil wir ja auch schon ganz gut Erdbeeren geerntet haben, hier auch Kollegen versorgt mit der Sorte, also mit den Früchten erstmal. Die haben die probiert und haben auch gesagt, boah, das sind die besten Erdbeeren, die wir je gegessen haben. Und ein Kollege hat sich jetzt auch sein Hochbeet, glaube ich, ne, genau mit dieser Sorte vollgepflanzt, weil er die so richtig gut fand und jetzt sagt, es kommt mir nie wieder eine andere Erdbeersorte in die Beete.
Zwischen den Erdbeeren, also zwischen den Pflanzen, da haben wir den Knoblauch. Claudia, sag doch nochmal, warum ist Knoblauch da so wichtig? Also die Erdbeeren schmecken dann später so, wie sie sollen und nicht leicht knoblauchig.
Nein, der Knoblauch hat also keinen Einfluss auf den Geschmack. Aber der Knoblauch, wie alle Laucharten, hält so ein bisschen den Grauschimmel von den Erdbeeren fern. Und deswegen pflanze ich eigentlich immer einen Knoblauch, immer zwei Erdbeeren und dann zwischen einen Knoblauch. Und um das ganz sicher zu machen, setze ich dann links und rechts noch eine Reihe Steckzwiebeln neben die Erdbeeren. Und dann ist das Ganze also schon ziemlich sicher. Allerdings kann uns natürlich die Witterung auch einen Strich durch die Rechnung machen. Wir hatten im letzten Jahr so ein feuchtes Frühjahr, dass die Erdbeeren also wirklich geschimmelt haben, da hat auch der Lauch dann nichts genutzt. Wenn es zu feucht ist, dann hat man da halt keinen Einfluss drauf.
Also feucht war es in diesem Frühjahr noch nicht, eher viel zu trocken. Also da wird der Schimmel bei uns erstmal keine Chance haben. Und in dem Beet Nummer 2, da wächst auch munter der Bremer Scherkohl vor sich hin. Hatte ich vorher auch noch gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Was macht den so besonders?
Ja, er kann so wie Grünkohl zubereitet werden. Und man kann ihn jetzt also schon ein paar Pflänzchen rausziehen, etwas ausdünnen und die jungen Blätter roh essen, ne, als Salatzugabe. Und wenn die nachher größer werden, kann man die einfach mit dem Stiel, wenn die noch nicht zu hart sind, ne, also darf nicht zu groß werden, wenn er noch schön zart ist, kann man ihn abschneiden und im Prinzip wie ein Kohlgericht zubereiten. Und das kann man schon, bevor der erste Frost kommt. Und deswegen kann man da eigentlich immer wieder nachschneiden. Wenn man immer nur die äußeren Blätter nimmt, dann kann der in der Mitte, genau wie beim Mangold, immer wieder in der Mitte austreiben. Und da hat man praktisch die ganze Saison über dann Kohl.
Genau, wir haben den ja ausgesät. Das heißt, der wächst jetzt hier relativ dicht beieinander und wir müssen langsam anfangen, da mehr Platz zu schaffen. Und dann pflanzen wir die nicht um, sondern wir essen sie jetzt einfach auf. Ne?
Das ist immer die einfachste und schmackhafteste Variante. Ne? Das liegt uns.
Auf jeden Fall. Ich habe ja mal versucht, die rote Beete, als ich sie verzogen habe, auseinander zu pflanzen. Da ist nichts draus geworden. Also essen wir den Kohl lieber gleich.
Das machen wir.
Dann legen wir jetzt mal los mit unseren neuen Kulturen und wir starten mit A wie Artischocke. Die Wildform stammt übrigens aus Nordafrika. Artischocken sind Starkzehrer, brauchen also ziemlich viel Futter, blühen dann im August und für uns interessant sind am Ende die Blütenknospen. Artischocken wachsen gut neben Fenchel, Kohlrabi, Salat und Radieschen. Schlechte Beetpartner sind allerdings Sellerie, Knoblauch, Schnittlauch und Zwiebeln. So, Claudia, wo kommt unsere Artischocke hin?
Ja, also da darf es auf keinen Fall hin, da sitzt der Knoblauch. Ich würde sie eventuell auf die andere Seite setzen, dann vorsichtshalber.
Also zu den dicken Bohnen, die ja eh endlich sind.
Genau. Dann ist da auch Platz, weil die wird ja größer und ich habe die im Februar im Prinzip schon ausgesät. Das sind also jetzt schon kräftige Pflänzchen und ich hoffe, dass sie dieses Jahr noch so weit kommen. Also wenn man die rechtzeitig aussieht im Februar schon, dann kann es durchaus sein, dass sie im ersten Jahr schon blühen. Normalerweise überwintert man die, man muss dann aber über Winter eine Laubdecke drauf machen. Also die schneidet man dann ab, also die Blätter schneidet man ab. Man kann sie auch zusammenfassen, ne, und oben kurz schneiden und dann überwintert im Prinzip der Wurzelstock und der muss aber ein bisschen mit Laub abgedeckt werden. Ich meine, wir haben in letzter Zeit so milde Winter, dass also bei mir auch der Sauerklee, diese Kleerübchen, von selber wieder hochgekommen ist, weil ich die übersehen hatte und der verfriert nicht mehr. Ne? Also bei den milden Wintern kann das durchaus sein, dass die Artischocke dann auch über mehrere Jahre, dann eigentlich ist es ja auch eine Mehrjahrespflanze.
Das heißt, wenn ich das jetzt höre und denke, Mensch, ich will auch mal eine Artischocke ausprobieren und habe es jetzt nicht im Februar vorgezogen, kann ich das jetzt schon anlegen dann fürs nächste Jahr oder ist es zu spät und ich schreibe mir jetzt einen kleinen Zettel und eine Notiz?
Nein, also diese Pflanzen, wenn du Glück hast, kannst du die auf jeden Fall jetzt schon pflanzen. Wenn du Glück hast, werden sie im Herbst Blüten haben, so im Spätsommer, Herbst. Und wenn du die dann überwinterst, im Topf weiß ich nicht, ob es geht, weil es ist eine Distel, die braucht ziemlich tiefe Wurzeln. Aber so im Beet kann man die wirklich über mehrere Jahre halten. Und je älter die Pflanze ist, desto früher kommt sie natürlich in Blüte. Beziehungsweise man will ja nicht die Blüte essen, sondern den Blütenkopf. Und den muss man ernten im Prinzip, solange der Kopf wirklich noch vollkommen geschlossen ist. Also da darf oben noch kein Zungenblütchen rausspitzen, dann ist es schon zu spät, zu hart. Die äußeren Blätter kann man sowieso nicht essen, weil die sind immer ein bisschen zu hart, ne, wo das Licht drankommt. Und wie gesagt, zum Ernten muss man, das tut einem dann zwar in der Seele weh, weil man die Blütenköpfe abnimmt, bevor sie blühen. Die blühen ja auch sehr schön, aber die müssen noch komplett geschlossen sein.
Ich bin total gespannt, was dabei rauskommt. Und auf jeden Fall ist es dann eine Pflanze, die auch was für Menschen ist, die sich nicht jedes Jahr wieder neu um ihr Gemüsebeet kümmern wollen.
Genau, aber Sie müssen wissen, die Artischocke braucht Platz. Also man sagt, Reihenabstand mindestens 1 Meter. Und wenn man sie nebeneinander pflanzt und in der Reihe ein Minimum 75 Zentimeter, also braucht sie mindestens, wenn man sie nebeneinander pflanzen möchte.
Da hätte sie ja fast das ganze Beet dann eingenommen, aber wir gucken mal, wie wir das bewerkstelligen können. Und die langen gezackten Blätter, die sehen ja auch schön aus, muss man sagen, später.
Die ganze Pflanze sieht sehr schön aus und sie kommt auch mit Trockenheit ganz gut klar, aber wenn sie ordentlich Blütenköpfe machen soll, dann braucht sie natürlich auch Wasser und Dünger.
Kriegt die dann eigentlich eine Blüte und man isst nur einmal eine Artischocke oder auf was können wir uns da freuen?
Nein, also es ist nicht so, dass ein Stiel eine Blüte bringt, sondern der Stiel verzweigt sich und hat mehrere Blüten dran, die auch unterschiedliche Reifestadien haben. Das heißt, wenn man also mehrere in einer Reihe hat, dann guckt man immer die, die kurz vom, also die noch nicht auf sind, die nimmt man dann weg und dann kommen wieder neue von hinten nach. So wird das normalerweise gemacht.
Gut, dann jetzt ab ins Beet mit der Artischocke.
Claudia hat jetzt schon hier das Beet vermessen, einen geeigneten Platz gefunden für unsere Artischocke und ein tiefes Loch gebuddelt. Zupft jetzt ein bisschen die Wurzeln an, damit die dann auch kräftig wieder nachwachsen. Das haben wir ja auch schon gelernt. Das regt das Wurzelwachstum an, so ist es. Und tatsächlich, die Artischocke gehört ja zur Distel oder ist ja eine Distelart, hat Claudia auch schon gerade gesagt. Und man sieht es dieser Pflanze schon tatsächlich an. Ne? Die Blätter sind so gezackt und ja, wirkt so, als würde sie gut Trockenheit vertragen. Das ist so ein bisschen, womit ich diese Pflanze assoziieren würde, oder Ralf?
Ja, und sie macht auf mich so ein bisschen den Eindruck, als sollte man sie nicht so sehr anfassen mit bloßen Händen. Also so ein bisschen abwehrend erscheint sie, aber sie ist eigentlich eine ganz harte, oder?
Es gibt Schlimmeres.
So, wie tief kommt die in den Boden, Claudia?
Praktisch der Ansatz, wie sie im Topf war, auch ebenerdig steht. Ich mache hier jetzt eine Mulde drumherum, weil die braucht, wenn sie wächst, nachher ein bisschen mehr Wasser. Und da würde ich ruhig eine Mulde mit Wasser vollgießen. Und da sollte natürlich jetzt auch noch, wenn ihr hier nochmal hinkommt, nochmal ein bisschen Dünger drumherum streuen. Ne? Weil der Boden hier ist nicht aufgedüngt und da muss jetzt Dünger ran.
Machen wir. Da haben wir ja noch einen halben Sack voll guten Dünger und dann kriegen unsere Pflanzen das, was sie benötigen, um sich bestens zu entwickeln.
Okay, die Artischocke hat also jetzt ihren Platz gefunden. Wir sind immer noch bei A, wie Andenbeere. Heißt ja auch Physalis oder Kapstachelbeere. Heimat sind die Anden in Chile und Peru. Die Früchte leuchten dann orange, schmecken leicht säuerlich, so ein bisschen wie eine Stachelbeere. Und ich muss sagen, ich habe hier gut meine Hausaufgaben gemacht. Oder seid ihr ein bisschen beeindruckt, was ich alles schon weiß?
Ja, also obwohl wir in der Sonne stehen, erblasse ich total. Claudia, wie ist es bei dir?
Ja, also säuerlich schmeckt sie eigentlich nicht, die Andenbeere. Die schmeckt, wenn sie reif ist, wirklich süß. Und sie heißt auch Kapstachelbeere, weil sie im Kap vermehrt wurde und da also wirklich zur Plage geworden ist. Und dann hat man sie von da nach Europa geholt, deswegen Kapstachelbeere. Aber wie gesagt, sie kommt aus den Anden. Sie hat also so einen Geschmack, so ein bisschen nach Ananas, Pfirsich. Also da sind so verschiedene Geschmäcker drin. Also wenn die richtig reif sind, hier bei uns in dem Klima werden die natürlich erst sehr spät reif. Aber dadurch, dass sie diese Haut haben, diese Papierhaut, können die den ersten Frost überstehen. Also die bleiben bis zum Frost fast stehen und dann sind sie wirklich reif und dann schmecken die richtig gut. Die schmecken besser als die aus dem Geschäft.
Okay, vielleicht liegt es daran, die ich bisher gegessen habe, waren zumindest so am Anfang immer säuerlich. Dann kippt es im Mund, finde ich so. Ich finde, man beißt so rein, denkt, ist das sauer? Und dann, könnte auch süß sein. Aber vielleicht lag es an den gekauften. Ich bin dann gespannt auf den Geschmacksvergleich hier.
Man braucht natürlich Geduld, ne? Weil die Pflanze wird jetzt gepflanzt. Die muss den ganzen Sommer über mit Wasser und Dünger versorgt werden. Und dann ja, geht das im September, Oktober erst los mit der Ernte. Aber dann kann man sich wirklich freuen, weil eine Pflanze, die kann also wirklich schon mal so 2-3 Pfund abwerfen.
Jaul, Geduld, ist ja meine Stärke, ne?
Aber die Hoffnung auf das, was dann kommt, also da wirst du es aushalten. So, die gute Andenbeere ist jetzt ungefähr so nur einen halben Meter hoch im Töpfchen und kommt jetzt auch wieder an einen, na gut, wir haben nur sonnige Plätze hier bei uns in den Beeten, aber den braucht sie natürlich auch. Vorsichtig raus aus dem Topf und dann in eine kleine Vertiefung wieder rein, so hoch wieder, wie sie im Topf stand.
Auch wieder ein bisschen aufzupfen, damit sich die Seitenwurzeln, schöne, feine neue Wurzeln bilden. Und dann kann man die ins Beet setzen. Das wird ein richtiger Strauch. Der kriegt einen Durchmesser von fast 1 Meter.
Ich sehe die orangefarbenen Früchte schon vor meinen Augen hin und her pendeln.
Also noch so ein Oschi auf jeden Fall. Und wir haben ja schon gesagt, wir müssen 2 pflanzen, weil die sich gegenseitig befruchten müssen.
Es sollten 2 sein, weil die brauchen immer Fremdstaub, damit sie besser tragen.
Jetzt haben wir die gepflanzt. Müssen wir uns sonst noch irgendwie um sie kümmern, außer dass wir sie gießen oder bewässern lassen durch unsere Anlage und vielleicht mal ein bisschen düngen?
Ja, düngen auf jeden Fall und natürlich auch wässern. Wenn es trocken ist, wässern, wässern, wässern. Alles Gemüse, was Frucht trägt und viel Blattmasse hat, muss Wasser haben. Das ist ganz klar.
Aber wir müssen nicht ausgeizen oder irgendwas wegknipsen. Wächst einfach, wie sie möchte.
Da brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken drum zu machen. Die wächst von ganz alleine. Bis in den Oktober hinein.
Das müssen wir uns nur merken, ne? Wenn wir hier wieder an den Beeten arbeiten. Nicht, dass wir doch denken, Mensch, da hängt was krumm. Weg damit.
Nein, nein. Alles, wo keine Arbeit drin steckt, ist mir sowieso das Liebste.
Es geht weiter bei uns mit den exotischen Pflanzen und wir crashen jetzt so ein bisschen das Alphabet. Nach dem A wie Andenbeere kommt nämlich bei uns jetzt M wie mexikanische Minigurke. Das ist eine Gurke, die, wie es der Name schon vermuten lässt, ja eigentlich aus Mexiko kommt und braucht natürlich da bei uns natürlich auch mexikanische Verhältnisse. Ne? Warm will sie es haben und sonnig. Und sie sieht, wenn man so auf den Topf guckt, ja ein bisschen merkwürdig aus. Ne? So liegt so auf dem Boden, hat so dünne Ranken.
Ja, die Ranken, die werde ich jetzt auch noch erstmal hochbinden, weil wenn man genau hinsieht, die halten sich nachher von selber fest. Aber wenn die frisch gepflanzt ist und die ist natürlich jetzt unter guten Bedingungen gewachsen, hat sich schon verzweigt und muss natürlich jetzt nach oben geleitet werden, weil die von selber so hoch nicht kommt. Die ist ja jetzt schon fast einen Meter hoch. Und da werde ich ein bisschen helfen.
Sie sieht aber deutlich filigraner aus als so klassische Gurken, die wir sonst so anbauen, ne?
Ist ja auch ein Mini-Gürkchen, hat auch nicht so große Blätter.
Wie groß werden denn die Früchte später?
Die sehen aus wie eine etwas längliche Stachelbeere. Sind ein bisschen gestreift, also grün und so weißlich gestreift. Und man kann die direkt vom Strauch essen. Sie schmecken so ein bisschen säuerlich.
Also hat es wirklich was mit Gurke zu tun oder hat es mehr was mit, was soll ich sagen, Obst zu tun?
Nein, es ist also botanisch, es ist wirklich ein Kürbisgewächs, eine Gurke. Und es schmeckt auch so ähnlich, aber so ein bisschen säuerlich. Also nicht so, wie wir so diese süßen Gurken kennen, sondern die schmeckt so ein bisschen wie ein säuerliches Gürkchen. Also wenn die richtig gut wächst, dann sitzen da so viele dran, dass es also zu naschen ist, das immer ganz toll.
Verrückt, ich habe gedacht bei Mini-Gurke, dass es so ein bisschen Gewürzgurkengröße wird, aber wird noch kleiner tatsächlich.
Und damit die gut ranken kann, haben wir hier auch ein Gerüst aufgebaut, so ein, ja wie soll man sagen, so ein Vierbein, ne? So vier Stangen, die oben dann so zusammengeführt werden. Und mit Abspannseilen schön stabilisiert, denn wenn die Gurken, wir haben ja zwei davon, emporranken und mit den ganzen Blättern, da ist ja ordentlich Masse, wenn da der Wind gegenhaucht, ne, dann könnte die Gurke dann ganz schnell umkippen, wenn wir sie nicht stützen würden.
Genau, also die würde sich normalerweise in der Natur an irgendwas hochhangeln. Die macht sich sehr gut an einem Zaun oder an irgendeinem anderen Ranggerüst. Ne? Also ich habe bei mir so ein Erbsenspalier, wo ich auch Kaninchendraht dran habe und da rankt die sich von alleine dann hoch.
Kriege ich denn so eine Mini-Gurke jetzt noch zu kaufen?
Die müsste es im Sortiment geben.
In einem guten Gartenfachbetrieb könnte man die sicherlich noch bekommen. Und jetzt kommen sie unten an den Fuß der einen Stütze. Und Claudia, wie rum windet die denn? Links rum oder rechts rum?
Die windet gar nicht selber, sondern sie hat Ranken, die sich festhalten. Also es ist nicht so wie bei der Stangenbohne, die dann sich rumwickelt um den Stab, sondern die hat hier viele kleine, wenn man mal genau hinguckt, viele kleine Ranken, so wie bei den Erbsen. Ne? Und die halten sich dann nachher fest.
Claudia, ich pflanze ja eigentlich all mein Gemüse in Kübeln oder Wannen. Funktioniert das auch?
Das geht mit der Minigurke ganz prima.
Ganz prima gefällt mir schon mal. Und wann können wir ernten?
4 bis 6 Wochen könnte die schon ansetzen. Wenn sie jetzt eingewurzelt ist, dann fängt die also auch schon an zu blühen und dann geht das los mit der Ernte bis zum Frost. Und bei mir ist es so, da wo die am diesem Jahr gestanden hat oder wo sie im letzten Jahr gestanden hat, da fallen natürlich immer ein paar Überreife runter und die versehen sich jetzt von selbst. Der Same ist winterhart, der kommt eventuell sogar wieder.
Da bin ich ja immer bei Kürbisgewächsen vorsichtig. Wenn die sich doof kreuzen, wird das Ganze hinterher giftig. Ist das bei denen dann auch so?
Nein, da ist ja keine Sortenzüchtung gemacht worden, sondern das ist ja wirklich noch die Ursprungspflanze, also die Wildpflanze. Ne? Und die geht natürlich nur an den eigenen Staub. Also sie lässt sich auch nur von dem eigenen Staub bestäuben.
Also von der mexikanischen Minigurke bin ich schon mal sehr begeistert. Das ist ja so ein Turbo-Gürkchen, 4 bis 6 Wochen jetzt gepflanzt und dann innerhalb eines Fingerschnipsens ungefähr haben wir schon hunderte Früchte dran. Enorm.
Ja, muss ja auch ein bisschen sein, wenn wir auf alles andere jetzt hier bis kurz vorm Winter warten müssen. Gut, unsere mexikanische Minigurke, von der wir ja schon großer Fan sind, ist gepflanzt und ist jetzt hochdrapiert. An ihrem Gerüst, kann jetzt vor sich hin wachsen und dann hoffentlich ganz viele Früchte bilden. Jetzt kommen wir zur nächsten Pflanze, eine Chili, und zwar Chili Lila Luzi. So, Ralf, sag das bitte 3-mal hintereinander, Zungenbrecher-Alarm.
Chili Lila Luzi, Chili Lila Luzi, Chili Lila Luzi. So, ne?
So ungefähr, Claudia, was ist das für eine Chili-Pflanze?
Ja, auf jeden Fall scharf, sollte man also so pur nicht essen. Das ist etwas Besonderes, weil diese kleinen Beeren, die da dran sitzen, die reifen von violett über gelb nach rot ab. Und wenn die voll in der Frucht stehen, dann sind alle drei Farben auf dem Strauch zu sehen. Und das sieht sehr hübsch aus. Die kann man also wunderbar auch in den Topf pflanzen und dann auf dem Balkon irgendwo, wo sie auffällt. Und das Schöne daran ist auch noch diese bunten Beeren. Die erscheinen dann auch vor lilafarbenem Laub. Also das Laub wird im Laufe der Zeit ein bisschen lilafarben werden. Und das ist also wirklich ein Hingucker.
Also schön anzugucken, aber kann ich es trotzdem essen oder sind die fast zu scharf zum Essen?
Naja, zu scharf nicht, da gibt es erheblich schärfere. Aber ich würde sie so pur nicht essen, aber zum Würzen für Soßen und so kann man die wunderbar nehmen.
Also kein Snack-Gemüse, das man so einfach ne, vom Strauch pflückt. So, die lila Luzi findet ihren Platz natürlich auch wieder an einer sehr sonnigen Stelle im Beet. Und wie lange müssen wir warten, bis da die Früchte, sage ich mal, dran sind?
Oh, das dauert ein bisschen. So im Juli können wir mitrechnen. Es sind ja kleine Früchte, die werden relativ schnell groß und reif.
Und wie ist das mit dem Wasserbedarf? Die lila Luzi, braucht die ständig ordentlich nasse Füße?
Nasse Füße braucht keine Pflanze, aber ausreichend Wasser, dass sie über Tag nicht austrocknet.
Okay, und etwas entfernt von der lila Luzi kommt jetzt eine Paprikapflanze zu uns in das Beet. Das ist kein Blockpaprika, sondern ein Gemüsepaprika mit dem Namen Hamik. Claudia, was macht den so besonders?
Ja, der lässt sich ganz gut im Topf kultivieren, aber er macht sich auch im Freiland ganz gut. Diese Pflanze ist nicht so wie die Blockpaprika. Die verzweigt sich von selber und kriegt dann in den Seitenzweigen auch schon Blütenansätze. Bei dem Blockpaprika ist es immer so, da muss man die sogenannte Königsblüte, das ist die, die praktisch in der Mitte, auf der Mittelachse wächst, dann verzweigt sich die Pflanze und in dieser Verzweigung sitzt immer eine Blüte drin beim Blockpaprika. Und wenn man die nicht rausnimmt, sondern dann praktisch reifen lässt, dann bilden die Seitenzweige keine Blüten mehr aus und dann hat man eine große Paprika in der Mitte. Und das will man eigentlich nicht. Man möchte eine Verzweigung und dann, wenn einer reif ist, dann die nächste abnehmen. Also bei den Blockpaprika ist es sowieso so, die müssen ja relativ groß werden, da gibt es nicht so viele. Bei dieser hier, das ist eine kleine Sorte, die macht kleine Beeren und die kann man also nach und nach immer wieder ernten, weil immer wieder neue Früchte nachkommen.
Und sie hat sogar schon die ersten Blütenansätze.
Ja, kann man hier schon erkennen. Und die sitzen auch schon an der Verzweigung, ne? Da, wo die Pflanze sich verzweigt.
Garten besser wissen.
Man sagt ja eigentlich immer Paprikaschote, aber du hast Beere gesagt. Also botanisch ist das eben keine Schote.
Nein, es ist keine Schote, es ist eine Beere, botanisch. Aber man kann trotzdem Schote sagen, das wird im Volksmund halt so gesagt, ne? Aber ein Botaniker stößt sich so ein bisschen dran, der sagt das nicht.
Als nächstes auf unserer Liste steht das gelbe Birnchen. Das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen angeteasert. Tja, aber was ist das gelbe Birnchen wohl für eine Pflanze? Es ist eine Tomatensorte, Claudia. Tatsächlich hätte ich das aber so auch nicht ohne weiteres gedacht. Und du hast die hier schon in unser erstes Beet so ein bisschen hindrapiert. Da standen ja schon vorher mal Tomaten, wo die jetzt stehen. Ist das ein Problem?
Nein, die stören sich nicht aneinander. Die kann man also immer wieder an die gleiche Stelle pflanzen, aber Tomaten sind Starkzehrer, die brauchen jedes Jahr dann wieder ordentlich Dünger, damit sie schön wachsen können.
Und was ist das gelbe Birnchen denn jetzt für eine Tomatensorte?
Ja, das ist eine Sorte, die macht so Trauben, also das hängt so in Trauben und da hängen wirklich kleine gelbe Birnchen dran. Die sind ungefähr so 3,5 Zentimeter hoch und 2 bis 2,5 Zentimeter breit, also eine wunderschöne Naschtomate, die Reifen dann abnimmt und es immer wieder neue nachkommen. Also da kann man ständig dran naschen.
Also da hängt ordentlich was dran am Strauch?
Da hängt ordentlich was dran am Strauch, ja, genau.
Und wie groß wird das gelbe Birnchen dann später? Also müssen wir ordentlich stützen wahrscheinlich.
Ja, es ist eine Stabtomate, die muss geschützt werden. Also Tomaten können, wenn sie gut ernährt werden, bis zu 2 Meter hoch werden. Das macht man aber nicht, weil die oberen Fruchtansätze nicht mehr reif werden in dieser kurzen Zeit bei uns. Ne? Also in der freien Natur, ja, da kann sie so hoch werden, aber wir schneiden sie dann ungefähr so nach 1,20 Meter, 1,50 Meter, kappen wir sie dann ab. Und natürlich bei einer Stabtomate muss man auch ausgeizen. Also da müssen die Seitentriebe dann auch entfernt werden.
Das hört sich ja erstmal traurig an, wenn man da was abknipsen muss, aber das haben wir ja auch gelernt in den vergangenen Jahren. Man muss diese ausgegeizten Teile, also diese Teile, die man abnimmt von der Tomate, nicht wegschmeißen. Man kann die in so eine Wasserflasche stellen und dann bilden sich da eigentlich ziemlich sicher wieder Wurzeln. Und dann hat man praktisch zusätzliche Tomatenpflanzen.
Das kann innerhalb von einer Woche bis 14 Tagen passieren und dann kann man die einpflanzen und dann, die wird natürlich später reif, aber da können durchaus noch Früchte dran kommen, wenn das rechtzeitig gemacht wird.
Ein unendlicher Nachschub. Ich habe es auch schon mal probiert, hat tatsächlich geklappt, war super.
Bonustipp.
So, wenn ihr euch auch in diesen Tagen Tomaten beispielsweise als Jungpflanzen kauft und die ins Beet oder in einen Kübel setzt, dann pflanzt die tiefer, als sie in dem Plastiktöpfchen sind, in dem ihr sie gekauft habt. Die Tomaten bilden dann an dem Bereich des Stängels, der sozusagen weiter in den Boden gerutscht ist, neue Wurzeln. Das sind dann die sogenannten Adventivwurzeln. Und warum ist das gut für die Tomaten? Sie können sich über die zusätzlichen Wurzeln noch mehr Wasser und Nährstoffe holen und werden also besser versorgt. Und die neuen Wurzeln geben den ja manchmal hochwachsenden Tomaten einen besseren Halt im Beet oder auch im Kübel.
Genau, und das hat Claudia jetzt auch gemacht, soweit es unser steiniger Boden eben zulässt.
Das gelbe Birnchen ist schön tief in dem Beet eingepflanzt worden, hat einen Stab bekommen, damit es noch ein bisschen besseren Halt hat. Und direkt daneben kommt das sibirische Birnchen, Claudia. Da haben wir dann keine gelben Früchte später dran, sondern welche Farbe? Naja, ist nicht so richtig überraschend. Welche Farbe werden die haben?
Typisch Tomatenrot, aber auch Birnchen. Auch in der Größe, aber halt mit einer anderen Farbe. Und schmecken tun die beide ganz lecker. Also auch das Gelbe sowie das Rote schmecken beide super.
Das klingt so, als könnte das sibirische Birnchen vielleicht etwas kühlere Temperaturen vertragen. Oder hat das damit nichts zu tun?
Nein, das hat damit nichts zu tun. Man muss wissen, Sibirien fängt ja im Ural an. Und im Ural gibt es zwar sehr kurze Sommer, die sind meistens nur so 3 Monate, dann ist der Sommer vorbei. Aber in diesem Sommer wird es so heiß, dass Tomaten und Paprika und sowas da wachsen können. Aber danach, wenn der Frost dann einsetzt, das geht da ja schon relativ früh, dann überstehen die den Winter auch nicht. Aber die werden halt in den Regionen von Jahr zu Jahr immer wieder weiter vermehrt und wieder frisch angezogen und so weiter. Und dadurch sind auch Züchtungen entstanden, die aus der Gegend kommen.
Unsere beiden Beete werden voller und voller und ja, man kann sagen, sie sind jetzt schon ziemlich komplett bepflanzt und wir haben auch Kulturen dabei, die nicht so alltäglich sind. Das habt ihr ja heute gehört. Abwechslung und Spannung ist für uns ja auch im Gartenbeet immer wichtig, getreu dem alten Gartenspruch. Ein Garten ist nie ganz fertig. Also Claudia, erstmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an dich für deine Arbeit heute wieder hier bei uns in den Beeten.
Ja, war wieder schön und ich freue mich auch, wenn ich das nächste Mal komme und es wächst und gedeiht.
Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wie das bei uns in den Beeten weitergeht. Und wenn ihr was Neues ausprobiert in diesem Jahr, lasst es uns auch wissen. Schreibt uns eine Mail an garten@ndr.de. Natürlich auch, wenn ihr Gartenfragen habt, dann kriegt ihr auch die entsprechende Antwort. Und folgt bitte auch dem Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Die nächste gibt es dann wieder von Thomas und Samia.
Moinsen aus Kiel. Wir kümmern uns um die Königin der Blumen, die Rose. Da wollen wir uns ein bisschen mal anschauen, was die neuesten Trends sind. Also nicht nur farblich oder geruchlich, sondern vielleicht auch eher, was sonst so an der Rose gerade angesagt ist. Und auch natürlich, wer gut in den Hofstaat der Königin der Blumen passt. Und das wird Thomas uns aufbereiten. Da hat er uns ein ganz schönes Ensemble zusammengestellt.
Und wenn ihr das jetzt schon mega spannend findet, dann könnt ihr jetzt schon in die ARD Audiothek gehen. Das ist ja die kostenlose Audio-App der ARD. Da hört ihr im grünen Bereich immer zuerst und eine Woche später dann hier. So, und jetzt zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir haben heute auch ganz viel wieder über frisches Gemüse gesprochen. Und frisches Gemüse braucht man natürlich für eine gesunde Ernährung. Und wie die sonst noch so aussehen kann, das wissen die Expertinnen und Experten bei den NDR Ernährungsdocs. In jeder Folge geht es da um eine knifflige Patientengeschichte und die Ernährungsdocs liefern jede Menge Infos für den eigenen Alltag rund um die heilende Kraft der Ernährung. Es gibt aktuelle Studien und natürlich auch immer ein Rezept zum Nachkochen. Die Ernährungsdocs findet ihr auch in der ARD Audiothek. Wir verlinken euch den Podcast in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Buddeln.